Wir hören auf Hebräer Kapitel 11. Ich lese den Vers 1 und Verse 23 bis 28. Hebräer 11, Vers 1 und 23 bis 28. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch den Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch den Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch den Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht antaste. Wort des lebendigen Gottes. Jetzt sind alle wach. Gott im Glauben nachzufolgen, im Glauben zu leben, das ist etwas, was für uns Christen so normal ist, dass wir vielleicht gar nicht mehr viel darüber nachdenken, dass es uns kaum mehr anhebt. Christsein heißt natürlich Glauben, Religion an sich heißt irgendwie Glauben. Glauben heißt irgendwie Vertrauen, das ist Standard, das ist sogar Standard in allen Religionen. Das ist unser tägliches Brot, über den Glauben zu reden oder uns zu vergewissern, dass wir eben im Glauben leben, noch nicht im Schauen. Und es kann für uns so normal sein, dass wir sogar manchmal vergessen, was die Kraft lebendigen Glaubens ist. Die Kraft eines echten lebendigen Glaubens. Der erste Predigtpunkt heißt Sehen oder Nichtsehen. Das ist ja die Frage sozusagen, ist klar. Sehen oder Nichtsehen. Wir wollen vor allem über Mose nachdenken und über seine Entscheidung, lieber mit dem Volk Israel zu leiden, als ein angenehmes und schönes Leben in den Reichtümern Ägyptens zu verbringen. Aber bevor wir das tun, müssen wir erst einmal darüber nachdenken, warum das hier überhaupt steht. Wir können natürlich einfach in die Passage einsteigen, aber ich denke, es ist schon hilfreich, sich einmal nochmal vor Augen zu führen, was eigentlich hier im Hebräerbrief an dieser Stelle gerade passiert, warum der Autor des Hebräerbriefes darauf zu sprechen kommt. Ich nenne ihn jetzt vielleicht auch lieber erstmal den Prediger. Ich denke, das war mal eine Predigt, die ursprünglich gehalten wurde und aufgeschrieben wurde. Also was hat der Prediger, wie kommt der Prediger darauf, hier jetzt auf einmal von den großen Glaubenshelden des Alten Testamentes zu sprechen? Hebräer 11 ist natürlich bekannt als diese Galerie der Glaubenshelden und findet dann seine Zuspitzung in den ersten Versen von Kapitel 12, wo Christus als das ultimative Beispiel herangeführt wird. Hebräer 11 als dieses große Kapitel über die Glaubenshelden, das uns ermutigt und ja immer spannend ist, vor allem spannend auch deswegen, weil wir da sehen, wie die ersten Christen das Alte Testament gelesen haben, wo sie sozusagen Akte des Glaubens gesehen haben, wo für uns im Alten Testament gar kein Glauben zu sehen ist. Nicht unbedingt Unglauben, aber wir lesen es vielleicht gar nicht mit dieser Brille, dass es Akte des Glaubens sind, wie bei Mose. Aber hier können wir viel lernen, ja, über den Glauben der Leute im Alten Testament und darüber vor allem, und dann kommt es zu uns, wie der Glaube tatsächlich eben alle möglichen Lebensentscheidungen im Alltag beeinflusst. Sogar Entscheidungen, wo wir nach außen gar nicht sehen würden, dass es ein Akt des Glaubens ist. Wie gesagt, wir würden vielleicht, wenn wir Exodus Kapitel 1 und 2 lesen, 2. Mose 1, 2, wenn wir diese Kapitel lesen, würden wir jetzt gar nicht sehen, dass Mose die ganze Zeit aus einer Glaubensüberzeugung heraus handelt. Wir sehen eben, was er tut und wir wissen theologisch, dass es Glauben ist, aber mehr denken wir gar nicht darüber nach. Und der Hebräer-Autor, der gibt uns hier eine Mini-Predigt sozusagen, nur über den Glauben, wie er in den Entscheidungen und dem Leben des Mose deutlich wird. Der Hebräerbrief, der enthält ja viele Kontraste, das ist euch sicherlich bekannt, Kontraste zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Die Kontraste, die kommen nicht daher, dass der Prediger das Alte Testament oder den alten Bund, der am Berg Sinai geschlossen wurde, dass er den schlecht findet und sagt, das war alles schlecht, heute haben wir es besser, sondern die Kontraste entstehen daher, dass er sagt, das, was im alten Bund war, das ist erfüllt worden. Und das war nicht gut genug und ist erfüllt worden. Und jetzt haben wir das Bessere, wir haben die Erfüllung und daher entstehen die Kontraste. Also die Kontraste zwischen den Tieropfern im alten Bund, die nur vorausgedeutet haben, die nur das Fleisch sozusagen gereinigt haben, dadurch, dass ein Israelit eben dann wieder kultisch rein war und am Gottesdienst teilnehmen konnte, diese Tieropfer gegenüber dem Opfer Christi. Oder das unvollkommene, schwache Priestertum gegenüber dem ewigen Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks, das Christus innehat. Der alte Bund gegenüber dem neuen Bund oder das irdische Heiligtum, das Zelt, wie es Mose hat bauen lassen, gegenüber der himmlischen Realität, das himmlische Heiligtum, in das Christus eingegangen ist. Also wir haben diese Kontraste, die wie gesagt nicht daher entstehen, dass man einfach gesagt hat, im Alten Testament hat so nicht funktioniert, Plan A war nicht gut genug, mache ich jetzt Plan B, sondern sie kommen daher, dass jetzt die Fülle, die Erfüllung in Christus erschienen ist. Daher also eine starke Prägung, viele Kontraste im Hebräerbrief. Wir könnten sagen, wir könnten es so formulieren, wenn es um die Instanzen geht, die auf Christus hingedeutet haben, sozusagen, dann haben wir es mehr mit Kontrasten zu tun. Also dort, wo es darum geht, um die Heilsinstanzen, um das Heilssystem, dort haben wir es mehr mit Kontrasten zu tun, weil Christus die Erfüllung ist. Aber wenn wir auf das Volk Gottes schauen, da sehen wir, dass keine großen Kontraste da sind, sondern im Gegenteil, das sehen wir, dass wir von dem Volk Gottes eine ganze Menge lernen können. Nochmal, wenn wir uns ansehen, wie Gott sich gegenüber dem Volk Gottes verhält, dann sehen wir Kontraste, weil wir sehen, wie diese ganzen Vorbilder im alten Bund erfüllt wurden in Christus. Und dadurch entsteht ein Kontrast, dass eben der Autor sagt, braucht jetzt keine Tiere mehr opfern und wir gehen nicht mehr in ein irdisches Heiligtum und so weiter. Was Gott tut, da entsteht der Kontrast aufgrund der Erfüllung. Wenn es aber darum geht, wie sich das Volk Gottes ihm gegenüber verhält, da sehen wir auf einmal im Hebräer Kapitel 11 dann diese starke Kontinuität. Sie standen nämlich in der gleichen Art der Beziehung, in einer gleichen Art der Beziehung zu Gott, wie wir es tun, im Glauben. Dass sie im Land Kanaan wohnen bleiben, als sie dann dort einmal waren, das hing auch von ihrem Gehorsam ab, aber das ist klar, aber das ist hier nicht gemeint, darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, dass die Gemeinde im Glauben ausharren soll, die verfolgten Christen in der ersten Generation, im ersten Jahrhundert, die sollen ausharren und um sie darin anzufeuern, um sie darin zu ermutigen, sagt er, schaut euch die Leute im Alten Testament an. Die haben genauso im Glauben leben müssen und ausharren müssen wie ihr. Und die hatten noch nicht einmal die Erfüllung in Christus gesehen. Die haben noch vor der Inkarnation, vor dem Tod Christi, vor dem Auferstehen gelebt. Und die haben solchen Glauben in die Verheißungen Gottes bewiesen. Wie viel mehr Grund haben wir das zu tun, die wir sozusagen auf dieser Seite des Kreuzes leben. Wir haben mehr Grund so zu leben, aber es ist eben der gleiche Glauben. Nur weil wir nach Christi erscheinen leben, leben wir ja noch nicht im Schauen. Wir leben genauso im Vertrauen, wir leben genauso in der Voraussicht auf das, was noch kommt. Und alles, was wir da haben, damit dieser Glaube genährt wird, ist das Wort Gottes, ist die Verheißung. Der Glaube, das sagt der Hebräer-Autor am Anfang, der bedeutet eben, dass man das, was man, dass man von dem, was man nicht sehen kann, trotzdem völlig überzeugt ist. So überzeugt ist in der Tat, als würde man es sehen. Und das ist ja die interessante Frage, ja, deswegen habe ich das genannt, sehen oder nicht sehen. Wir wissen von Paulus, dass er sagt, wir leben jetzt im Glauben, noch nicht im Schauen. Da ist natürlich ein Kontrast da. Und trotzdem, wenn wir fragen würden, was macht den Glauben aus? Was ist der Glaube? Wie stark kann Glaube sein? Wie kann man Glauben umschreiben? Was bedeutet es, der Verheißung zu glauben? Dann sagt der Hebräerbrief, das ist beinahe so, als würdet ihr sehen. Es ist natürlich noch nicht das Sehen. Es ist noch nicht das Schauen. Aber wer die Verheißung im Glauben erfasst, der lebt so, als würde er sehen, so wie Mose beschrieben wird. Er hat sich an den Unsichtbaren gehalten, als sähe er ihn. Natürlich hat er ihn noch nicht gesehen. Er hat auch von Christus noch nichts gesehen. Was wir ja auch nicht tun, aber wir haben sozusagen immerhin das Wort über ihn. Aber das sehen wir auch nicht. Aber Glauben bedeutet, so davon überzeugt sein, als sähe man es. So ein Glaube, der entsteht, das wissen wir, nur aus dem Wort, nur aus der Verheißung. Die Verheißung muss dem Glauben immer vorangehen. Die Verheißung ist der Inhalt des Glaubens. Was uns verheißen ist, was uns zugesagt ist von Gott, das glauben wir. Wir glauben nicht, was wir nicht wissen können. Das ist sozusagen der weltliche Glaubensbegriff, der sagt, weil ihr es nicht wisst, da glaubt ihr. Dieser Sprung des Glaubens ins Ungewisse, ich weiß es nicht wirklich, ich glaube es einfach. Wir wissen es nicht auf die gleiche Art, als hätten wir es gesehen, dass Gott da ist. Aber einen so dünnen Glaubensbegriff hat das Neue Testament bei weitem nicht, sondern es sagt, Glaube bedeutet gerade die Verheißung Gottes, sein Wort so anzunehmen, so ernst zu nehmen, dass du so lebst, als würdest du ihn sehen. Wer es im Glauben sieht, der sieht es eben doch. Nicht mit den eigenen Augen. Nicht so, wie wir es einst sehen werden, wie wir Christus einst sehen werden, seine Herrlichkeit, aber eben doch. Wer Christus im Glauben hat, der hat ihn. Wer Gott im Glauben sieht, der sieht ihn. Wer die Auferstehung und die Auferstehungskraft Christi im Glauben erfasst, der ist sich ihrer völlig gewiss. Sein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Man könnte hier sogar sagen, Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ja, man hofft noch darauf, die Hoffnung ist sozusagen auf das Zukünftige ausgerichtet, aber es ist im Glauben ist es jetzt schon Wirklichkeit. Hoffnung ohne Glauben ist, wie wir den Begriff Hoffnung benutzen. Ich hoffe, morgen gibt es ein gutes Wetter, ein besseres Wetter. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich hoffe, mir passiert kein Unfall und so weiter. Aber Glaube hier in diesem Sinne heißt, dass das, was man hofft, das Zukünftige, worauf man seinen Blick ausgerichtet hat, für mich schon zur Wirklichkeit wird. Und wir wollen uns ansehen, was das für Mose bedeutet hat, ja, wie stark der Glaube für ihn ist. Der Sinn dieses ganzen Abschnittes ist ja wirklich, dass die Hebräer von diesem Prediger gesagt bekommen, was die Kraft des Glaubens ist und wie nötig der Glaube ist. Und wer diesen Glauben hat, der kann im Glauben ausharren. Und die Männer und Frauen des Alten Bundes, die er hier aufzählt, oder Alten Testamentes, die er hier aufzählt, die haben im Glauben schier Unmögliches getan und ausgehalten. So real war das, was Gott ihnen zugesagt hatte, vor ihrem inneren Auge. So real war es da, dass sie befähigt wurden, selbst die größte Schande in Kauf zu nehmen, die größten Herausforderungen immer noch mit einem fröhlichen Gemüt anzugehen. Und genau das soll das Ziel bei uns sein, das Ziel der Predigt bei uns sein, dass unser Glaube wieder so gestärkt wird und wir Vertrauen haben in die Verheißung und vor allem wieder ein hohes Bild vom Glauben, dass wirklich der Glaube eben, dass Glaube ein übernatürliches Werk ist, dass die Tatsache, dass Gott in dir Glauben gewirkt, dass wir glauben dürfen, dass Gott da ist, dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen, wie der Hebräer auch sagt, ganz am Anfang von Kapitel 11 und ähnliche Dinge. Der Glaube an die Auferstehungskraft, dass das in euch ist, ist ein übernatürliches Werk und die das Wunder des Glaubens, nämlich zu sehen, obwohl man nicht sieht, mit dem Unsichtbaren zu leben, als sähe man ihn. Das ist etwas, worüber wir Gott nur loben können, worauf wir in Anbetung antworten können, staunen können und uns dann auch immer wieder neu vornehmen können, in diesem Glauben auszuharren, weiterzuleben, diesen Glauben zu nähren, zu füttern, mit noch mehr Verheißungen, damit er noch mehr sieht und noch mehr hat, woran er sich festklammern kann, noch mehr Wirklichkeiten in sich aufnimmt. Schauen wir also auf Mose. Das ist der zweite Punkt, Mose im Elend und Mose in der Schmach. Das ist hier das, wo wir sehen, wie sich der Glaube in Moses Leben bewahrheitet hat. Ich hätte natürlich alle möglichen Aspekte rausgreifen können. Mir gefällt immer dieses Beispiel von Mose, weil dieser Kontrast hier so besonders wunderbar herauskommt zwischen den Schätzen, den Reichtümern Ägyptens und der Schmach Christi. Und beides legt Mose in die Waagschale. Und die Schmach Christi, das Kreuz Christi, das wiegt viel mehr. Da geht die Waage krachend nach unten und die ganzen Reichtümer der Welt, alle Schätze, alles, was er hätte haben können, ist wie nichts. Das hat er im Glauben gesehen und erkannt. Und im Glauben eine solche Wertvorstellung gesehen, dass er befähigt war, eine solch hohe Position aufzugeben. Mose im Elend also. Hier sind es drei Elemente, auf die ich eingehen möchte. Das erste Element ist, dass das Elend, das Mose selbst gewählt ist. Da geht vielleicht schon das Spannendste dabei los. Mose hat nicht nur gelitten und hat im Leiden, im Glauben ausgeharrt, sondern er hat sich absichtlich und freiwillig ins Leiden hineinbegeben. Also er hat ein königliches Leben ja mit Absicht aufgegeben, das er hätte haben können. Das ist die Kraft des Glaubens. Ein armer, angefochtener, kranker Christ, der muss auch im Glauben ausharren. Und das ist auch schwer. Und das darf man überhaupt nicht herunterspielen. Und doch sehen wir hier bei Mose etwas ganz Besonderes, nämlich dass er sogar eine Position des Reichtums und der Annehmlichkeiten und des Luxus hatte, eine Machtposition mit königlichem Einfluss, ein Leben voller Annehmlichkeiten und das sogar noch hergegeben hat, um ein armer, schwacher, kranker Christ zu werden und dann im Glauben auszuharren. Er war nicht nur arm und hat dann irgendwie durchgehalten, sondern er hat sich selbst dort hinein erstmal begeben. Er hat sich bewusst dafür entschieden und alles Gute aufgegeben. Er ist nicht gegen seinen Willen rausgedrängt worden, auch das passiert natürlich häufig. Nehmen wir uns einfach irgendeinen, der in der Politik ist, der einen hohen Posten hat und dann kommen seine christlichen Überzeugungen ans Tageslicht, dann kann es passieren, er wird herausgemobbt, er wird gefeuert. Dann hat man auch einen großen Abfall von Reichtum und Ansehen und Status hin dazu, dass man eben arbeitslos ist. Aber es war unfreiwillig. Es ist eben passiert, weil die christliche Überzeugung ans Tageslicht gekommen ist und nicht geduldet wurde. Aber Mose hat von sich aus gesagt, ich wähle lieber das Elend der Israeliten als den Reichtum des Pharaos. Er geht freiwillig den Weg der Schmach. Diese Wahl, die sehen wir in Moses Leben, wahrscheinlich das erste Mal, als er sich entschloss, diesen Ägypter zu erschlagen, um einen Israeliten zu retten. Er sieht ja, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelt und Mose greift ein und erschlägt den Ägypter. Ist das gut oder schlecht? Das ist häufig die große Frage. Für viele Ausleger ist es schlecht. Mose, der hier eingreift, auf eigenes Gutdenken hin und sich selbst zum Richter ernennt, irgendeinen Ägypter totschlägt und dann sozusagen dann eben auch erst selber merkt, dass es schlecht war, von Gott ordentlich berufen wird und als ordentlich berufen dann zurückkehrt. Das ist nur eine Frage, ob das gut oder schlecht ist. Ich empfehle dazu mal eine Predigt, die Sebastian gehalten hat, als er durch das zweite Buch Mose gepredigt hat, genau über diese Passage. Und da hat er es so ausgelegt, dass es von Mose im Grunde genommen richtig war, eine richtige Entscheidung, sich für das Volk Gottes einzusetzen und hier als Richter sich schon als Richter einzutreten und als Retter des Volkes. Und da bezieht er sich zum Beispiel auf eine Passage in Apostelgeschichte 7. Das ist die Predigt des, ihr wisst schon, wie heißt er? Stephanus, danke. Und Stephanus predigt ja vor den Pharisäern und erzählt die Geschichte Ägyptens nach, oder der Israeliten, so rum. Und da sagt er über Mose: als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Also ja, da sehen wir schon, dass Mose Verlangen hatte, der wusste, dass er Israelit war, war beschnitten vielleicht. Er hatte dort das Verlangen, als 40-Jähriger sich doch um seine Volksgenossen zu kümmern. Und Stephanus fährt fort: und als er einen Unrecht leiden sah, einen Israeliten, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gab. Sie aber verstanden es nicht. Das heißt, Stephanus stellt es hier so dar, dass Mose sich so verstanden hat, dass er jetzt Gottes Retter ist für sie. Könnte man denken, Mose hat sich vielleicht getäuscht, aber Stephanus sagt dann eben, sie aber verstanden es nicht, sie haben das noch nicht erkannt. Eine Möglichkeit sozusagen, dass man tatsächlich Moses Entscheidung, diesen Ägypter zu entschlagen, schon als etwas Positives sogar auslegen kann. So oder so ist es für ihn in seinem Leben der Moment, an dem er gesagt hat, jetzt lege ich meine ganze Zugehörigkeit zum Haus des Pharao ab und folge Christus nach und gehe den Weg mit den unterdrückten Sklaven. Denn er hat natürlich einen Ägypter erschlagen, ja, und damit hat er natürlich sich selber auf die Seite der Israeliten geschlagen, hat die Parteien gewechselt, hat sich bewusst in diesem Moment dafür entschieden, nicht mehr den leichten Weg zu gehen, den Weg im Haus des Pharao. Denn es war keine Kleinigkeit, diesen Mann totzuschlagen, sondern es war ein Akt der offiziellen Abkehr von den Ägyptern und eine Hinkehr zu den Unterdrückten, zu den Sklaven. Und das war starker Glaube. Die Welt belächelt ja Christen. Die Welt belächelt die Christen dafür, dass sie glauben. Und ja, sie sagen, der Glaube ist nur für die Schwachen da. Der Glaube ist für diejenigen da, die mit den Schwierigkeiten des Lebens nicht anders umgehen können, als dass sie es eben irgendwie, als dass sie sozusagen es auf Gott projizieren. Das Opium fürs Volk, das Betäubungsmittel fürs Volk, das es sozusagen nicht ertragen kann, dass die Welt ist, wie sie ist. Und das mag der Fall sein bei manchen, für die die Kirche vor allem dazu dient, sich besser zu fühlen, wo Glaube und Gottesdienstbesuch letztlich zur Therapie werden. Aber wenn wir ansehen, wozu echter Glaube in der Lage ist, dann müssen wir uns diesen Vorwurf, diesen billigen Vorwurf auf jeden Fall nicht gefallen lassen. Mose hat alles aufgegeben, weil er im Glauben mehr gesehen hat. Weil er im Glauben die Reichtümer Ägyptens mit der Schmach Christi aufgewogen hat und da erkannte, was besser ist. Wir haben also gesehen, Moses Glaube zeigt sich darin, dass er nicht nur im Leiden ausharrt, sondern es freiwillig wählt. Das ist das erste Element, dass Mose freiwillig das Elend gewählt hat. Das zweite Element, das wir sehen im Leiden des Mose, wo wir seinen starken Glauben sehen, ist, dass er eben die Schmach Christi trägt. Das ist hier ein besonderer Abschnitt auch. Was heißt es, die Schmach Christi zu tragen? Hier gibt es zwei Optionen. Die Ausleger, die sind sich auch nicht ganz einig. Ich bin mir auch nicht ganz einig mit mir selbst. Beide Optionen haben etwas für sich, vielleicht sind auch beide wahr. Was ist die erste Option, dass er um der Schmach Christi willen eben das erlitten hat, nicht mehr mit den Ägyptern zu leben? Das könnte man übersetzen mit, die erste Option wäre, dass man es so versteht, dass er es um Christi willen getan hat. Er wollte lieber um Christi willen leiden. Christus ist noch nicht erschienen, aber er kannte die Verheißungen, Mose kannte die Verheißungen, er wusste, dass der Messias eines Tages auftauchen würde, er wusste, dass der Messias leiden muss, er wusste, dass der Same der Frau in die Ferse gebissen wird, wenn er der Schlange den Kopf zertritt. Und weil er ihm nachfolgt, weil er Gott nachfolgt, sagt er, ich will auch um seinetwillen genau diesen Weg gehen. Das ist ein gutes Verständnis, eine gute Auslegung. Etwas, was wir auch im Glauben tun sollen, um Christi willen auch den Leidensweg zu gehen. Das ist eine gute Auslegung. Die zweite Option ist, dass wir sagen, dass Mose selbst die Schmach Christi erfahren hat. Als ein Vorbild. Wir nennen das in der Theologie Typologie. Mose ist ein Vorbild, ein Typ für Christus und auf Christus hin geworden. So könnte es auch gemeint sein. Es gibt ja viele Ähnlichkeiten zwischen Mose und Jesus. Schon bei der Geburt geht es los, der Kindermord, als sie geboren wurden, dass sie beide in Ägypten waren als Kinder. Und dann eben hier auch, dass sie beide für andere leiden. Mose hat nicht nur im Glauben ausgeharrt, weil er für sich selbst gelitten hat, sondern er hat im Glauben ausgeharrt, weil er für andere gelitten hat. Der frühchristliche Prediger Chrysostomus, der schreibt: Ihr ertragt eure Leiden für euch selbst, jener aber übernahm sie für andere und überlieferte sich selbst freiwillig so vielen Gefahren, während es ihm freistand, seine Güter im Frieden zu genießen. Ja, damit beschreibt er hier Mose. Für andere hat er gelitten, für andere ist er in dieses Elend, diese Schmach hineingegangen. Und Chrysostomus sagt übrigens auch, das würde zu dieser Auslegung passen, dass dieser erste Todesakt, Mordakt von Mose auch positiv verstanden werden kann. Chrysostomus sagt: Wahrscheinlich lag auch eine Schmach in jenen Worten, die er hören musste. Willst du auch mich töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Das ist die Schmach Christi. Bis zum Ende und bis zum letzten Lebenshauche Leiden zu ertragen, wie er selbst Schmähworte hören musste, wenn du Gottes Sohn bist. Dazu steig herab vom Kreuz, von denen, für die er litt, für die er ans Kreuz genagelt wurde, für seine Stammesgenossen. Mose wollte seine Leute retten, hat diesen Israeliten vom Ägypter gerettet. Am nächsten Tag musste er sich diesen Vorwurf anhören: Willst du mich auch erschlagen? So wie, und ist dann aufgrund seiner Stammesgenossen sozusagen aufgeflogen, genau wie Christus in das Seine kam und die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Und seine eigenen Landsleute haben ihm gesagt: Lass ihn da leiden. Es ist besser, einer stirbt für das Volk, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Mose hielt es nicht wie einen Raub fest, Königssohn zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde Teil der Sklavenbewegung. Und Jesus als der ewige Gottessohn hat es auch nicht wie einen Raub fest gehalten, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm den Leib der Sünde an und wurde den Sklaven der Sünde gleich, um uns aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen durch seinen Tod. Die Schmach Christi, die Mose erlitt, die kann also im doppelten Sinn gemeint sein. Für Mose als Privatperson könnte man sagen, er leidet um Christi willen. Er ist selber ein Nachfolger und sagt: Wenn der Messias leidet, dann bin ich bereit, auch diesen Weg zu gehen, freudig, wie das auch Paulus später gemacht hat, den Fußspuren Christi zu folgen. Er wollte es auch lieber so, er hätte gar nicht den leichteren Lebensweg haben wollen, weil es Christus auch nicht leichter hatte. Wir können diese Aussage aber über die Schmach Christi auch so verstehen, dass Mose uns selbst hier ein Vorbild ist auf Christus, der für uns leidet, für andere. Und Jesus tat das freilich nicht nur für die Israeliten, sondern gerade für alle, die ihn in diesem Glauben erfassen. Das ist also das zweite Element. Das erste ist, Mose ist selber freiwillig hinabgestiegen in dieses Elend. Er hat dort vorbildlich möglicherweise das Leiden Christi schon dargestellt für die Israeliten, für uns, was dann erfüllt wurde in Christus. Und das dritte Element ist, dass das Elend, das er gesehen hat durch den Glauben, dass das Elend, die Schmach Christi, besser ist als die Reichtümer der Welt. Die Leiden, die Mose durch den Glauben ertragen hat, das ist eine Aussage über die Stärke seines Glaubens. Das ist eine Aussage über die Leiden Christi. Aber es ist auch eine Aussage über Gott und über die Sache Gottes. Denn der Prediger sagt hier, die Schmach Christi ist besser als die Schätze Ägyptens. Und damit sagt er nicht, die Schmach Christi ist besser als in Ägypten im Schlamm, im Ghetto zu leben, sondern er sagt, die Schmach Christi ist besser als die Schätze Ägyptens. Das Schlechteste bei Gott ist besser als das Beste in der Welt. Natürlich gibt es bei Gott nichts Schlechtes, ihr wisst schon, wie ich das meine. Das schlimmste Schicksal, das wir mit Gott erleben könnten, ist besser als das Beste ohne ihn. Das schwerste Los, das uns in der christlichen Religion auferlegt werden kann, ist besser als das leichteste Los in der Welt. Der Prediger, der sagt hier nicht, dass das Kreuz an sich eine schöne Sache ist. Es soll nicht gesagt werden, dass das Kreuz an sich gut ist Ohne Auferstehung wäre das Kreuz das Ende, der Untergang, die Vernichtung. Sondern es wird gesagt, dass die Schmach Christi höher erachtet wurde. Warum? Nicht, weil Leiden an sich so toll sind, sondern weil er auf die Belohnung achtete. Er hat auf die Belohnung gesehen, die Belohnung, die überall im Hebräerbrief beschrieben wird. Dafür die Belohnung, dass man im Glauben irgendwann in die himmlische Herrlichkeit Gottes eingeht. Wer mit Christus leidet, der wird im Schauen mit ihm die Herrlichkeit teilen. Wer glaubt, der wird als Lohn Gottes bleibende Stadt sehen. Wer glaubt, der wird als Lohn Gottes himmlische Herrlichkeit erfassen. Das sind die Verheißungen, die sie erfasst haben, um deren Willen sie gesagt haben, besser leiden mit ihm als Luxus ohne ihn. In Hebräer 12 sagt der Prediger das über Jesus selbst. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen die Schmach für nichts geachtet und das Kreuz erduldet. Auch das war ein Akt des Glaubens. Im Glauben Herrlichkeiten zu sehen, wo nur Finsternis war. Wo er am Kreuz hing und gelitten hat und verachtet wurde, sein ganzes Leben gegenüber Sündern geduldig sein musste und Widerstand erlitten hat. Und in all dem hat er doch eine Herrlichkeit im Glauben gesehen, die Wirklichkeit dessen, worauf er gehofft hat und war bereit dafür ans Kreuz zu gehen. Also selbst das Schlimmste, selbst das Schwerelos, das uns auferlegt wird, das euch vielleicht auferlegt wird im Glauben, das Schwerelos, das ihr gerade tragt, ist besser mit Gott getragen zu werden, als davon nichts zu spüren, aber Gott nicht zu haben. Vielleicht muss es einer heute auch ganz besonders hören, weil wir manchmal denken, ich hätte das lieber alles nicht, aber auch Gott nicht. Warum muss ich das haben und den Gottlosen geht es gut, solche Gedanken. Aber davon wollen wir nichts hören. Das soll der Glaube austreiben, solche Gedanken. Wahrer Glaube soll solche Zweifel austreiben. Dass wir vielleicht am liebsten tauschen würden mit den Ungläubigen, die ganz bequem leben. Nein, so wollen wir nicht denken. Das würde heißen, wir sehen im Glauben die Herrlichkeit nicht, die vor uns liegen. Und das Elend, das vor den Ungläubigen liegt, die kurz aufblühen, aber morgen wie Gras in den Ofen geworfen werden. Der Hebräer-Autor, der hat den Mose genau so beschrieben, dass er auch auf die Hebräer, die den Brief empfangen haben, zutrifft. Er schreibt ein großes Lob, eine große Aussage über sie. In Kapitel 10, da sagt er, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen, gleiches Wort, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt wurdet, und als ihr Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Da haben sich sogar die Hebräer, sogar die Christen gesagt, ich werde ein Gefährte derer, die öffentlich zur Schau gestellt werden, obwohl sie es nicht hätten müssen, aber sie haben in ihrer geschwisterlichen Liebe sich mit denen verbündet, denen es so ging. So stark war auch ihr Glaube einst. Jetzt ist er schwächer geworden. Der Hebräer-Autor schreibt weiter, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie haben auch auf die Belohnung gesehen und konnten das Unglaubliche tun, sogar mit Freuden annehmen, als man ihren Besitz genommen hat und sich mit denen verbünden und mit denen zusammentun, die öffentlich auf irgendwelchen Marktplätzen vielleicht zur Schau gestellt wurden. Da haben sich die Christen dort mit hingesellt und gestellt, weil sie Glauben hatten. Sie sind abgeirrt, sie sind schwach geworden. Darum schreibt er ihnen hier diese Glaubenshelden, er schreibt sie uns. Wir sind noch weit von diesen Zuständen entfernt, die Hebräer damals erlitten haben. Aber im Glauben zu sehen und im Glauben die Verheißungen so zu erfassen, dass sie in uns wirklich eine Wirklichkeit werden, darin müssen wir uns jetzt alle üben. Nicht erst, wenn die Leiden da sind, wenn die Verfolgung da ist. Das ist das normale Christenbusiness. ist die normale Aufgabe, im Glauben so stark zu werden, ihn so zu trainieren, dass wir einen Glauben wie Mose haben. Dass wir sogar freiwillig das Elend wählen. Dass wir sogar freudig das Gute, scheinbar Gute der Welt aufgeben gegen das scheinbar Schlechte bei Gott. Und dass wir ihm nachfolgen, dass wir selbst in Christi Fußspuren gehen und Gutes, wenn wir es haben, loslassen, um seinetwillen, ihm nachfolgen, der für uns zuerst so gelitten hat. Lass uns also im Glauben ausharren, lass uns im Glauben die Verheißungen Gottes auf das ewige Leben, auf den bleibenden Besitz im Himmel ausrichten und darin immer stärker werden. Amen. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist Speise zum ewigen Leben. Das merken wir schon mal da, weil durch dein Wort unser Glaube genährt und gestärkt wird, durch dein Wort. Ja, aus deinem Wort, das ist die Nahrung für den Glauben. Daher nährt er sich, daher dadurch wächst er, wenn er die Verheißungen erfasst. Und dadurch wird das, was noch vor uns liegt, worauf wir jetzt noch hoffen, wird jetzt schon zur Realität in uns. Der Glaube ist wirklich ein außergewöhnliches Ding. Und dass wir hier sind als eine Glaubensgemeinschaft, das ist ein übernatürliches Werk. Es ist dein übernatürliches Werk an uns. Wir können dir nicht genug dafür danken. Denn ohne dieses Wirken an uns würden wir die Schätze Ägyptens wählen. Wir würden die Schätze dieser Welt wählen, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches. Und niemals würden wir es für Ehre und für lohnenswert halten, mit Christus zu leiden. Aber jetzt hast du uns den Glauben geschenkt und wir dürfen das sehen. Wir wissen das. Wir bitten dich, dass du unseren Glauben auch so stark erhältst, dass sogar wir bereit sind, den Raub unserer Güter mit Freuden zu erleiden und uns zu denen zu gesellen, die geschmäht werden. Unseren Mitmenschen, Freunden, in der Schule, im Studium, Herr, überall dort muss sich unser Glaube bewahrheiten. Solcher Glaube, der das, was er nicht sieht, doch erfasst, als sähe er es. Amen.